Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothart, ich bin seit 2004 schon bei Outdoor, darf im Reiseressort arbeiten, bin also auch für euch schön unterwegs, immer wieder mal in den Alpen, in Deutschland, gerne auch in Norwegen. Und habe heute meine beiden Kollegen aus der Ausrüstungsabteilung, sage ich mal, bei mir. Das ist der Boris Gnilke und der Frank Wacker, die bei uns die Tests machen, neue Ausrüstung unter die Lupe nehmen. Genau, und einfach schauen, dass ihr gut informiert seid, was es am Markt gibt an neuer Ausrüstung und die einfach auch testen. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Bei der Gelegenheit möchte ich auch gleich darauf verweisen, dass wir in der aktuellen Ausgabe, in der 8, die am 12.07. am Kiosk ist, ein Best-of-Test haben. Darum soll es nämlich auch heute gehen, nämlich darum, wie bei Outdoor überhaupt getestet wird. Und ich mag euch dann auch ein bisschen vorstellen, das heißt, das machen die zwei Jungs, welche Produkte in diesem Best-of-Test auch drin sind. Als erstes fragt man sich natürlich, wie lange seid ihr eigentlich schon dabei? Bei der Ausrüstung bei Outdoor. Boris, wie lange bist du denn schon an Bord?
Also offiziell und fest angestellt seit April 2000, also schon doch etwas über 20 Jahre
jetzt
schon.
Und 4 Jahre länger als ich.
Ja, aber davor habe ich freiberuflich auch während des Studiums einiges gemacht.
Auch schon für Outdoor?
Auch schon für Outdoor, genau. Angefangen als mit Tageszeitungen und so, aber das waren dann eher so Reiseberichte, wobei mein Herz immer auch für Ausrüstung schlug, nur das wollten natürlich Tageszeitungen nicht haben.
Die wollten eher einen schönen Reisebericht.
Die wollten einen schönen Reisebericht und möglichst auch kostenlos haben und gute Bilder und das war es dann. Aber der Kontakt zu Outdoor kam dann auch zustande, weil ich eben eine Reise gemacht habe in Deutschland. Das war damals schon sehr begehrt, nicht erst seit kurzem. Und dann kam halt raus, dass ich auch ganz gut mich in der Ausrüstung auskenne. Und nicht so gut wie heute, aber für einen Studenten war es schon mal nicht schlecht damals. Und ja, so bin ich dann dazu gekommen.
Ja, und du, Frank?
Genau, ich teste seit 1994 für Outdoor-Ausrüstung. Genau. Und habe aber davor auch schon Sachen ausprobiert. Also ich war ich habe als Teenie schon eine Sondergenehmigung gehabt, dass ich eben mit 14, 15 auf dem Bau arbeiten darf. Und die Kohle, die ich da dann verdient habe, die habe ich für Autoausrüstung ausgegeben. Und
du hast also erstmal selber für dich die beste Ausrüstung rausgefunden und bist so auch ein bisschen reingekommen in dieses Ganze.
Genau.
Was taugt eigentlich was? Was taugt mir? Worauf muss ich achten?
Und ich habe mir dann zum Beispiel Anfang der 90er, hatte ich mir damals einen High-End-Rucksack von einer amerikanischen Firma gekauft, die es heute so nicht mehr gibt. Und als ein Outdoor-Leute fürs Testteam gesucht hat, habe ich mich auch gemeldet, bin mit dem damaligen Chefredakteur ins Gespräch gekommen und er war gerade dabei, hatte gerade seinen neuen Lieblingsrucksack entdeckt, eben auch das Edelteil von einem Ami-Label und das war genau der Rucksack, den ich mir Jahre davor schon gekauft hatte. Und ich glaube, das war für mich tatsächlich so ein Türöffner.
Brüder im Geiste.
Ja,
ja, genau. Der beste Rucksack der Welt.
Ja,
finde
genau.
Ich auch. Und schon ist passiert. Jetzt würden mich natürlich noch ein bisschen die Testverfahren interessieren, die bei Outdoor stattfinden, die ihr eben umsetzt. Da gibt es ja sowas wie einen Labortest. Ihr testet viel in der Praxis. Es gibt die Rubrik Tested on Tour. Und ich denke auch so Vergleichstests sind nicht ganz unwichtig. Wie funktioniert das alles bei Outdoor?
Also Vergleichstests sind letzten Endes sind wirklich essentiell, weil ganz oft, also aktuell beim Rucksacktest hat man jetzt wieder so einen Fall, da war ein Modell dabei, das fand man eigentlich super komfortabel und dachten so, das wird bestimmt der Testsieger. Und dann haben wir das nächste Modell aufgezogen, haben aber dann festgestellt, okay, im direkten Vergleich, das zweite Modell, das kann anderes halt besser als das erste Modell. Jetzt ist es gerade an dem Punkt, dass sie letzten Endes selber dass die zwei gerade um die Krone kämpfen. Und das merkt man halt erst, wenn man Produkte wirklich vergleicht.
Also im Praxistest ist ja dadurch auch ein Vergleich schon gegeben, weil man da einfach die ganze Palette, die man vorstellt, wirklich gegeneinander ausprobiert, austüftelt.
Genau.
Abwechselnd trägt oder anzieht.
Ja. Ja, also es ist einfach wichtig, dass man einfach wirklich mal mindestens 2, 3, am besten natürlich noch mehr Produkte direkt nebeneinander, nacheinander trägt, anzieht und dann eben die Feststellung macht, okay, was taugt mir besser, was nicht. Also ich kenne viele, die relativ unbedarft in dem Bereich sind, die einfach mal mich fragen, hey, was hast du mal einen guten Rucksack, den ich mir ausleihen kann fürs Wochenende? Und dann gebe ich ihnen irgendeinen, der natürlich nicht schlecht ist, aber der jetzt auch nicht State of the Art ist. Und die sind happy, super zufrieden und sagen, sowas Tolles haben sie noch nie getragen. Und wenn ich beim nächsten Mal einen mitbringe, der wirklich noch mal eine ganze Ecke besser ist, dann flippen die ja fast aus und sagen, das hätten sie gar nicht vorstellen können, dass der sich noch besser trägt, weil der andere war ja schon super. Ja, und also die flunkern jetzt nicht, also die sind da schon ehrlich, die wollen mir jetzt da nicht Honig ums Maul schmieren oder so. Und die Erfahrung machen wir, das hat ja Frank gerade auch schön erzählt, machen wir halt auch. Also man zieht sich einen Schuh an, denkt so, wow, der ist halt echt richtig klasse. Und aber wenn man die erstmal im Vergleich damit er dann trägt, da merkt man erst, was wirklich richtig klasse ist. Zumal ja auch die Skala nach oben offen ist. Also die Hersteller investieren ja auch eine Menge Kohle und Energie und Manpower in Weiterentwicklung. Und das, was vor 20 Jahren mal vielleicht richtig super war, das ist heute vielleicht noch Mittelklasse. Also wirklich schlechte Produkte zu finden, ist relativ schwierig. Also wenn sich jemand irgendwo einen Rucksack, ein unpassendes ist einfach. Unpassend, ja. Aber wenn man sich einen Rucksack heute kauft, der zur Körperstatur passt, dann kann man davon ausgehen, dass man damit eigentlich ohne Rückenschmerz ganz gut über die Runden kommt. Das war vielleicht vor 30 Jahren noch nicht so.
Ja, also. Weil du gerade auch sagst, das muss passen. Ich war ja auch schon mal, durfte ja schon mal mit euch mit zum Testen, schön in der Pfalz, mit draußen übernachten und so, das war auch total schön. Und da haben wir auch im Team einfach festgestellt, ein Rucksack, mit dem ich super zurechtkam, der hat dem Frank nicht gepasst und umgekehrt oder ja, auch bei Schuhen. Ich denke, das ist schon sehr individuell auch.
Und deswegen ist ja auch wichtig, dass man da eben nicht nur Labortests macht und sagt irgendwie so ein Dummy, was ich wie bei Stiftung Warentest, die dann irgendwelche Waschmaschinen irgendwie mit elektronischen Steuerungen gegeneinander antreten lassen. Das kann man mit Rucksäcken, Schuhen und so weiter nicht machen. Man kann natürlich Sachen im Labor testen, das machen wir ja auch. Aber das A und O ist einfach die Praxis, weil vieles einfach über persönliche Vorlieben, über die Statur, über die Schrittfolge, die Schrittweite, der Aufsetzpunkt beim Schuh, mache ich Ausfallschritte, mache ich Trippelschritte etc. Wie ist meine Fußstellung überhaupt? Davon hängt halt sehr vieles ab.
Ja, und ihr habt auch, wenn ich das richtig weiß oder auch aus eigener Erfahrung ein bisschen weiß, ein sehr weites Feld von Leuten, die für euch testen, das Testteam. Das sind Menschen, die mal wieder mit euch rausgehen und einfach Sachen testen. Wie kommt ihr denn zu diesen Menschen? Wie sind die zu euch gekommen?
Also ganz oft sind es Bekannte, die man also letztens irgendwie halt kennengelernt hat. Dann hat man gemerkt, okay, die interessieren sich auch für Ausrüstung. Die haben auch ein Gespür für Sachen. Also es gibt manche Leute, die beneide ich manchmal auch. Denen kannst du alles geben und die kommen mit allem klar. Also das ist schon oft eine Seite auch cool, weil da kommt man einfach letzten Endes manchmal leichter durchs Leben.
Aber man kriegt ja kein differenziertes Testergebnis von so jemandem, ne, der jeden Schuh super findet, dann denkst du auch so.
Genau, okay. Also wir brauchen ja Leute, die das wirklich auch dann, also nicht nur spüren, sondern auch formulieren können, was das für einen Unterschied macht, weil wenn jetzt einer sagt, ja, fühlt sich gut an oder fühlt sich nicht so gut an, das ist für uns natürlich nicht so genau, wie wenn ihr eben sagt, ja, also ich finde, der Schuh rollt einfach vorne sauberer ab, die Kantenstabilität ist besser, weil letzten Endes das schätzen ja auch die Leser an uns, dass wir halt einfach klar beschreiben können, was ein Produkt dann kann, weil dann kann sich jeder selber überlegen, okay, ich lege meinen Schwerpunkt hier oder hier und das schränkt er dann letzten Endes das Testfeld einfach auch schon ein.
Also man braucht einfach auch Menschen, die sowieso einen Zugang zum Thema Ausrüstung haben, zum Thema draußen unterwegs sein und auch ein bisschen von vornherein schon wissen, was taugt mir, was taugt mir nicht und einfach ein bisschen Erfahrungswerte mitbringen.
Ja, die, wie gesagt, oder wie Frank sagte gerade, wirklich auch ein Gespür haben, die auch wirklich das beschreiben können, wo es zwackt und vielleicht auch sogar, warum es zwackt.
Warum es zwackt, ja.
Und aus diesem Grunde haben wir ja auch sehr viele unterschiedliche Testerinnen und Tester im Team. Also nicht alle irgendwie nur mittelgroß und Schuhgröße 42, sondern eben wirklich alles dabei, von klein, groß, super dünn, sportlich, weniger sportlich, jung, ja, alt.
Ich denke gerade dran, es gibt ja auch einfach verschiedene Rückenlängen, ne? Und dann ist das natürlich auch schon mal ein Unterschied, welche Jacke, welcher Rucksack passt, verschiedene Formen, genau. Dem einen drückt es vielleicht auf dem Schlüsselbein irgendwas, wo der andere sagt, puh, das macht mir gar nichts aus. Ja. Ja, also ihr habt eine große Bandbreite der menschlichen Bevölkerung und dadurch passt das natürlich auch.
Genau, und manchmal ist es dann auch so, dann fragt vielleicht von denen auch mal eine, ja, so nach hier mit einer Bekannte oder einem Bekannten oder man heiratet. Beim einen war es wirklich auch so, der hat geheiratet und das war der totale Glücksgriff, weil...
Für euch.
Für
denjenigen.
Ich glaub schon, die haben mittlerweile zwei Kinder. Ich glaube schon, dass das funktioniert hat. Das war auch seine Frau, die war das erste Mal war mit dabei, als damals eine Freundin. Und das war der totale Hammer, was man von der für Rückmeldung bekommen hat. Das war richtig klasse.
Ja. Sehe schon, das war... Ein angeheirateter Glücksgriff, sowohl für Outdoor als auch für den Tester. Ja, ist ja schön.
Das Testteam eingeheiratet.
Ja, ist auch nicht schlecht. Ist das auch eine Monarchie? Ich glaube nicht.
Genau. Es gab gar keine Mitgifte.
Genau, das stimmt. Also letzten Endes, die Tester, die Wahl des Partners, der muss erst mal zum Test mitkommen und dann kriegen sie die Freigabe.
So rum läuft das.
Okay, ist oder nicht. Genau.
Okay, das sind natürlich Anforderungen. Jetzt war das ja hauptsächlich was zum Thema Praxistest. Ihr habt ja auch gesagt, dass ihr auch unter Laborbedingungen testet. Aber ihr schickt die Sachen nicht irgendwo Richtung Stiftung Warentest in offizielles Labor?
Nee, wir haben das am Anfang gemacht, in den 90ern, als ich angefangen habe. Wir haben dann aber mehr und mehr gemerkt, dass viele von den Standardtests, dass die einfach zu wenig praxisnah sind.
Also das nehmen wir das Beispiel
Temperaturmessung bei Schlafsäcken. Da liegt ein bewegungsloser Dummy liegt im Schlafsack. Jetzt ist aber jeder Mensch bewegt sich nachts und wenn ich mich nachts bewege, dann kann sich die Kapuze verschieben. Wenn die nicht sauber sitzt, was beim Dummy keine Rolle spielt, dann strömt die ganze warme Luft aus dem Schlafsack wie bei einem offenen Fenster nachts. Das fällt bei den Messungen überhaupt nicht auf. Mhm. Dann gibt es mittlerweile einen Trend, dass immer mehr Hersteller die Schlafsackunterseite schwächer füllen, weil dadurch spare ich ja Gewicht. Spielt ja in den Messungen keine Rolle, weil der Dummy liegt ja auf einer Isomatte. Aber in der Realität ist es so, dass ich eigentlich jeder Schläfer zumindest so viel bewegt, dass sich der Schlafsack halt doch leicht verdreht nachts und dann hat man diese schwächer gefüllte Unterseite, die liegt irgendwo an der Seite oder vielleicht sogar an manchen Stellen oben und der Körper nimmt vor allem halt die kalten Stellen, die nimmt er viel, viel mehr wahr und zwar negativ, wie wenn vielleicht der gesamte Schlafsack ein bisschen zu kalt wäre. Mhm.
Stichwort Kältebrücke, ne? Das sind diese berühmten Kältenbrücken.
Genau. Und die Messergebnisse sind gut von denen. Mhm. Auf dem Parksack stehen super Werte, die aber in der Realität nicht erfüllt werden. Und deshalb machen wir es halt so, wir messen mit einer Wärmebildkamera sowohl die Oberseite des Schlafsacks als auch die Unterseite des Schlafsacks, gleichen dann aber diese Messwerte auch noch mit den Praxiserfahrungen aus dem Kühlhaus ab.
Das zeigt also, ihr übernehmt auf gar keinen Fall einfach Herstellervorgaben oder Angaben, sondern das wird alles selber nochmal erprobt.
Ja, genau. Also Labortests sind ja ein Pfeiler, aber das Wichtige ist halt die Praxis, dass wir dann eben auch teilweise die Ergebnisse, die wir im Labor gewonnen haben, dann in der Praxis nochmal evaluieren und nochmal sagen, ja, stimmt das auch? Also jetzt, was ich... Test Stirnlampen, da messen wir natürlich auch, wie weit leuchten denn die Lampen in verschiedenen Modi und Einstellungen, aber die Leuchtweite alleine und auch die Lumenzahl, die ja sehr gerne immer angegeben wird von Herstellern, die sagt, zumal man die auch in unterschiedlichen Methoden messen kann, also die direkte Vergleichbarkeit ist ja schon mal schlecht gegeben, aber die sagt nichts darüber aus, wie gut ich mit der Lampe draußen gucken kann. Wenn ich eine Lampe habe, die super weit leuchtet, kann das auch ein kleiner Spot sein, der irgendwie einen hellen Punkt in die Landschaft brennt, aber drumherum ist halt alles schwarz.
Ja.
Ja, und deswegen messen wir das auch, damit wir auch was angeben können. Es ist ja auch mal interessant zu wissen, okay, wenn ich wirklich nur einen Punkt suche in der Landschaft, dann ist es ja toll, wenn ich die Leuchtweite weiß. Ja. Dann weiß ich, in 300 Meter kann ich noch eine Hütte erkennen, super. Aber wenn ich normal wandere, dann nützt mir dieser Wert gar nichts. Dann muss halt die Lampe so ausleuchten, dass ich halt den Weg gut erkennen kann.
Da kommt auch wieder Praxis rein, wofür brauche ich die Lampe jetzt?
Mhm.
Wie mache ich das? Und wenn ich mich richtig erinnere, misst du auch nochmal akribisch nach die Leuchtdauer der Lampen, wie lange das wirklich hält.
Ja, genau, richtig.
Ja.
Und verschiedene Modi natürlich auch, klar, sicher. Genau. Das ist natürlich auch mal ein wichtiger Punkt. Ja, und so machen wir es halt bei vielen Produkten, auch bei Regenjacken zum Beispiel, die wir ja auch in der Praxis natürlich auf jeden Fall natürlich auch tragen, aber auch unter Schlechtwetterbedingungen. Mhm. Aber ob die wirklich im Dauerregen standhalten, wird ja zusätzlich dann auch nochmal im Labor gemessen.
Genau. Das machen wir über die Beregnung und die Beregnung hat halt den Vorteil,
standardisiert.
Es ist wirklich Standard, während draußen ist halt der Regen heute ist nie genau der gleiche wie der Regen morgen. Mhm. Dann hat man zum Teil auch das Problem, es ist ganz oft so, ich meine, wenn ich mich in der Jacke anstrenge, es ist regnerisch, einfach hohe Luftfeuchtigkeit, ich strenge mich stark an, dann ist es eigentlich so, dass jede Jacke innen durch Schweiß etwas feucht wird. Und manchmal weiß man dann wirklich nicht, ist es jetzt Feuchtigkeit, die von außen reindrückt oder ist es tatsächlich schon Feuchtigkeit, die halt, also Schwitzfeuchtigkeit, die auskondensiert ist. Und das schließt halt die Beregnung aus. Mhm. Und deshalb haben wir auch für Softshells haben wir eben auch eine eigene Beregnung entwickelt.
Aber wieder eine andere als für Regenjacken.
Genau, weil bei Regenjacken ist ja große, kräftige Tropfen, viel Wasser. Also die Beregnung bei den Funktionsjacken, die entspricht wirklich einem mehrstündigen, sturmgepeitschten Wolkenbruch, also wo Wasser nicht nur von oben kommt, sondern auch durch seitliche Düsen. Und da wäre eine Softshell innerhalb von ein, zwei Minuten, wäre dann eine Softshell durchnässt.
Das ist ja auch nicht ganz die Aufgabe von der Softshell, so einen wirklich starken Regenguss abzuhalten. Das ist ja eher für so ein bisschen Nebel, Niesel, wenn so ein bisschen unangenehm ist.
Genau.
Ne? Das muss ja auch eine Softshell gar nicht
können. Genau. Und deshalb haben wir halt für Softshells eben eine andere Beregnung gemacht, wo feinere Tropfen letzten Endes runterprasseln und auch die Wassermenge geringer ist.
Ja, ich sehe schon, ist gut. Ich weiß das ja auch, dass ihr das sehr gute Mischung oder dass ihr das eben ein bisschen austariert zwischen wirklich Laborwerten und was gibt eigentlich die Praxis her. Es gibt ja noch die Rubrik Tested on Tour. Das sind Sachen aus einem Test raus oder, sag ich mal, Produkte, die einfach wirklich nur auf Tour getestet werden über eine längere Zeit?
Also wir testen die über längere Zeit auf Tour. Wenn sich's anbietet, wie jetzt zum Beispiel Schlafsäcken, dann machen wir aber da auch die Isolationsmessung, weil durch die Isolationsmessung werden die Temperaturwerte einfach vergleichbar.
Ja.
Beim Schlafsack ist man wirklich unheimlich schwierig. Ich habe schon Situationen erlebt, wo ich zum Teil im gleichen Schlafsack bei 15 Grad Unterschied, das eine Mal war mir warm, also da, wo es kälter war, und das andere Mal war mir kalt. Das hatte also nichts mit dem Schlafsack zu tun, sondern letzten Endes mit meiner Konstitution. Und sowas kann man halt durch die Isolationsmessung dann einfach ausschließen letzten Endes.
Und da fällt ja auch ein bisschen die Vergleichbarkeit weg, weil es einfach Einzelprodukte sind.
Genau, das ist halt kein Vergleichstest, das sind mehr oder weniger Einzeltests, die wir eben wirklich nur in der Praxis testen. Aber wenn sich's anbietet, natürlich immer noch, sozusagen Laborwerte
abgleichen.
Dann eben trotzdem noch nehmen. Also wenn ich jetzt einen Kocher mit auf Tour nehme, der funktioniert super und ich messe dann da vielleicht irgendwie mit der Armbanduhr, wie schnell der Wasser erhitzt, dann weiß ich ja gar nicht, wie warm war denn das Ausgangswasser.
Ja,
um seine Vergleichbarkeit zum Beispiel zu haben, stelle ich den Kocher natürlich nochmal zu Hause hin und da messe ich halt auch die Wassermenge ganz exakt, dass ich nicht sage, ja, da war grob ein Liter drin, sondern da war dann eben genau ein Liter drin und das Wasser hatte auch genau 10 Grad gehabt und nicht ungefähr 15 oder sowas. Und dann kann man eben auch, oder auch der Leser dann später eben auch im Heft, sieht dann ja eben auch, okay, der hatte im Vergleichstest irgendwie den und den Verbrauch gehabt bei der und der Kochzeit und jetzt haben wir ihn getestet on Tour, da sind die Werte aber auch angegeben.
Ja.
Das heißt, man kann dann quasi schon diesen Einzeltest dann zu einem Vergleichstest dann eben noch mit hinzuziehen und sich dann eben seine Kaufentscheidung bilden auf der Grundlage.
Weil einfach die wichtigen Fakten dann nicht praxisbasiert, sondern auch im Labor basiert.
Ja,
ins auch, Heft genau. kommen oder
da,
auch.
Da, wo es dann passt, auch. Machen wir das dann auch. Ne? Bei manchen Sachen geht es dann eben nicht. Was ich Zelte testen wäre, zumindest wenn die Corona-Situation es erlaubt, ja auch vor so einer Windmaschine und verlassen uns dann nicht nur einfach auf den Wettergott, der ist ja ein bisschen launisch manchmal. Flaute geht das dann schlecht.
Ja, gerade, das wäre schwierig, einen Zelttest und dann windet es halt mal 3 Tage nicht, wo ihr gerade Zeit habt, um den Zelttest durchzuführen.
Genau, aber das geht natürlich bei Tested on Tour, wenn wir einen Praxistest haben, nicht. Dann können wir nicht dieses eine Zelt nehmen und dann irgendwie, die Windmaschine steht halt unglücklicherweise über 1000 Kilometer entfernt, damit da nicht irgendwie dahin juckeln und da den Test machen, sondern da muss man dann wirklich die reinen Praxiswerte, aber da, wo es geht, machen wir es zusätzlich noch zu der Praxis. Ja,
beim Zelt wäre das natürlich schön. Ich bin noch mal 2 Wochen weg, ich muss noch mal vor die Windmaschine mit dem Einzelt.
Ich gehe da zu Fuß hin.
Ich gehe da zu Fuß hin, ganz nachhaltig.
Wobei wir ja glücklicherweise schon in einer Region leben, wo es immer mal wieder kräftig stürmt, wo man dann einmal auf die Alp hochfahren kann, ja. was dann nicht so weit ist, was dann wirklich ganz gut funktioniert. Und das Gute bei Tests und Tour ist auch, also wir lassen nur wirklich eine sehr begrenzte Auswahl an Testern für Tests und Tour die Sachen testen, weil wir die wirklich gut kennen, wissen, wie die Ergebnisse einzuschätzen sind und auch deshalb besser die Vergleichbarkeit, weil wenn du halt 20 Leute hast, die einen Einzeltest machen, dann hast du oft halt auch 20 unterschiedliche Meinungen.
Natürlich, ja. Also das ist noch ein engerer Kreis sozusagen.
Was bei Testen und Touren noch dazu kommt, wenn es sich anbietet bei manchen Produkten, die über einen längeren Zeitraum erhältlich sind, dann versuchen wir schon, die eben auch über einen längeren Zeitraum zu testen. Das geht bei Vergleichstests nicht immer unbedingt. Mhm. Das heißt, da kommt also auch so ein bisschen dieser Verschleißaspekt mit rein. Ja. Ne? Dass man also manchmal stellen wir Produkte vor, die schon seit 2 Jahren im Einsatz waren. Und dann können wir eben auch was zur Abriebfestigkeit zum Beispiel sagen.
Ja, ist ja auch interessant. Ja. Ne? Wenn ich mich für ein gutes Produkt, das auch vielleicht hochpreisig ist, entscheide, möchte ich natürlich auch lange Freude dran haben.
Schon.
Und da ist natürlich das dann irgendwie ganz gut, wenn ihr da auch mal über mehrere Monate was wirklich richtig hardcore testet.
Mhm. Also wir versuchen das schon natürlich auch in den Vergleichstests, wo es geht, zu simulieren, dass der halt bei Zelten zum Beispiel, da testen wir die Weiterreißfestigkeit vom Gewebe, wir testen die Wassersäule vom Bodenmaterial, was dann eben auch Rückschlüsse lässt, wie haltbar was ist, die Regenjacken, die wandern bei uns 10-mal in die Waschmaschine vorm Test, auch da sieht man dann zum Teil, wie haltbar das Material ist.
Oder lösen sich Nähte, wenn ich das 5. Mal gewaschen
habe? Genau. Ja, bei den Schuhen machen wir es ja auch so, da haben wir ja ein Gerät, was die Wasserdichtigkeit misst, nicht nur beim Spaziergang, sondern simuliert halt dann wirklich, die Maschine läuft 24 Stunden quasi komplett durch und rennt 24 Stunden lang im Wasser. Also, bis man diese Zeit wirklich mal in der Praxis im Wasser mit den Schuhen absolviert hat, das dauert in der Regel auch ein paar Jahre.
Ja, aber vor allem hat man da ja auch wirklich den gleichen, also wieder den direkten Vergleich unter den einzelnen Schuhpaaren, denke ich, ne? Weil die alle gleich lang in dem gleich warmen Wasser im gleichen Rhythmus eben bewegt werden. Und nicht so der eine Tester, der guckt, dass er neben dem Bach läuft, der andere latscht mittendurch.
Das ist der eine hat vielleicht einen schluffigen Gang und stößt bei jedem Schritt mit den Füßen aneinander und reibt damit vielleicht auch ein bisschen die Oberfläche auf und die Imprägnierung weg. Kann ja auch alles sein. Das ist eben dieser Maschine eben nicht gegeben. Ja. Also deswegen ist es wichtig, eben immer beides zu machen, Praxis und Labor. Einen
guten Vergleich sozusagen.
Und manchmal ist es aber eben auch so, dass dann halt bei so einem Langzeittest, dass vielleicht dann doch mal das ein oder andere Problem auftaucht, was man davor auch so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dann überlegen wir uns natürlich auch, okay, gäbe es eine Möglichkeit, wie man das im Rahmen von einem Vergleichstest auch simulieren könnte.
Mhm. Ja. Gut, Wahnsinn, was ihr alles macht, damit die Tests auch wirklich richtig gute Tests sind, damit es vergleichbar ist, damit es wirklich fair zugeht. Wie findet ihr denn die Ausrüstung bzw. die Produkte, die in so ein Testfeld kommen?
Da gucken wir natürlich schon, was die Hersteller in der Saison neu am Start haben, was natürlich auch lieferbar ist, was von Belang ist für Outdoorer, für Wanderer, für Trekker, für Bergsteiger etc. Also wirklich relevante Produkte und nehmen natürlich die interessantesten in einer Gruppe rein. Das heißt also, interessant sind die Produkte, die einmal von bekannten Marken natürlich kommen, die man überall sieht, die es natürlich im Laden auch gibt, die auch lieferbar sind, die erhältlich sind.
Ist ja gerade heutzutage auch nicht ganz so einfach mit der Lieferbarkeit, ne?
Jetzt gerade momentan, das ist ein bisschen schwierig, das ist richtig, ja.
Genau, also ihr achtet einfach drauf durch die Auswahl, dass ihr auch keine ein Testfeld habt, wo 5 Sachen so exotisch sind, dass sie mit riesen Einfuhrzöllen behaftet werden, sondern dass man das im deutschen Markt oder zumindest im europäischen Markt gut bekommt.
Ja, man muss es auf jeden Fall hier in Deutschland gut erwerben können.
Und am besten auch nicht so Modelle, wo der Hersteller schon signalisiert, habe ich noch 100 Stück, das läuft demnächst aus.
Ja, ja.
Wo man dann weiß, okay, es kaufen jetzt nochmal 50 Leute maximal nach dem Test und das war's.
Wobei es zum Teil schon zu Engpässen kommt, was eben daran liegt, wenn das Produkt sehr gut abschneidet im Test, dann haben wir schon öfter die Rückmeldung bekommen, war eigentlich auch zum Testzeitpunkt noch gut erhältlich, ist jetzt aber aus den Händen gerissen worden und damit haben wir nicht gerechnet.
Und gut, da steckst du ja auch nicht immer drin, du kannst ja nicht absehen, was die Leute plötzlich kaufen oder nicht kaufen.
Nein. Und ab und an kommen schon mal exotischere Sachen ins Heft. Das hat aber was damit zu tun, dass es was total Außergewöhnliches ist.
Na gut, sagt, wenn da neue Innovationen halt, sind, wäre es ja schön, wenn es informiert, ja.
Und manchmal ist dann aber auch so, also bei einem Zelthersteller war es zum Beispiel, da waren wir wirklich mit die Ersten, die ihn getestet haben. Und mittlerweile gehört er zu den etablierten Marken am Markt. Also das schätzen unsere Leser auch, dass manchmal auch ein bisschen was kommt, was man halt nicht an jeder Ecke bekommt.
Gut, ist ja auch interessant, auch wenn man Innovationen mitkriegt, wenn das nun mal eine Innovation ist, die auf dem US-Markt stattfindet, wäre es ja schade, man erfährt von dem neuen Verfahren gar nichts. Und da ist es natürlich auch schön zu hören, es gibt nicht nur das neue Verfahren, sondern funktioniert oder funktioniert nicht. Mhm. Damit man selber nicht irgendwie in die Falle rennt, irgendwas im Internet womöglich bestellt und nachher ist die Enttäuschung groß. Also von daher. Apropos Enttäuschung und Nicht-Enttäuschung. Man fragt sich natürlich auch immer, warum werden nicht so ein bisschen no-namigere Produkte auch mal getestet. Ich denke da an die Produkte von dem großen Kaffeeröster oder von den großen Discount-Ketten, die ja auch immer wieder Outdoor-Klamotten, Outdoor-Ausrüstung anbieten.
Haben wir zum Teil auch schon versucht.
Das Problem
war dann meistens, wenn der Test fertig war, war das Produkt nicht mehr erhältlich.
Ah, okay. Also es war nicht unbedingt ein enttäuschendes Produkt, sondern es war einfach ein Problem der Erhältlichkeit, der Lieferbarkeit.
Ja. Genau, okay. Weil die Produkte oft nur für einen kurzen Zeitraum am Markt sind, beworben werden. Also ganz oft bei den großen Discountern, die im Mittelgang liegenden Produkte, die sind immer, ich meine, letztendlich macht das ja auch den Reiz aus, den Kaufanreiz aus. Das gibt es jetzt nur, bis es halt weg ist und das dauert vielleicht nur 3-4 Tage und dann gibt es das nicht mehr. Und wenn wir dann nach einem Monat mit dem Test um die Ecke kommen und sagen, ja, kauft die neue, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Bohrmaschine von Aldi, aber die ist ja 2 Wochen gar nicht mehr im Mittelgang zu finden, dann war es eigentlich umsonst, nicht?
Ja.
Also wir haben 2-3 Anläufe genommen, auch beim Kaffeeröster. Und haben es dann aber nicht veröffentlichen wollen, weil es das einfach nicht mehr gab.
Ja gut, das ist oft, man auch sehr saisonal, sind so Postwurfsendungen, wo man denkt, ja prima, gibt es jetzt da, aber das gibt es dann eben, wie du sagst, eben nur im begrenzten Zeitraum. Und es ist dann nicht mehr so, dass man sagt, okay, ich warte das nächste Frühjahr ab und dann kommt wieder die Laufkollektion oder was auch immer, ne? Sondern das ist dann wirklich einmalig hergestellt.
Genau, das sind dann auch. Und zum Teil, das haben wir auch schon erlebt, also wir haben dann ein Produkt gehabt, das gab es dann nicht mehr. Dann kam das Produkt unter dem gleichen Namen wieder, aber es war ein anderes Produkt.
Ah, okay. Und
das hilft ja niemand.
Da fällt dann natürlich die Verlässlichkeit raus, wenn man einen Test gemacht hat. Das heißt noch genau gleich, die Quelle ist die gleiche und man kriegt doch was anderes. Das ist natürlich schwierig. Ja. Also gut, ja, aber die Frage kommt ja immer wieder auf, geht doch auch günstiger, warum testen die das eigentlich nicht?
Wir haben ja auch günstige Produkte, die gibt es ja auch teilweise eben von großen Händlern, die Eigenmarken haben und die hatten wir ja auch schon immer drin gehabt, immer mal wieder und die sind ja auch über einen längeren Zeitraum erhältlich und von daher
können wir uns drauf verlassen. Eigenmarken, das ist ja auch so wie andere Modelle oder Produkte eben auch, dass das eigentlich nicht für eine kurze Aktion auf den Markt geworfen wird, sondern Bestandteil des Segments ist oder des Sortiments ist. Okay. Apropos Bestandteil und es ändert sich was. Du hast ja gerade schon angesprochen, das gleiche Modell ist eigentlich der gleiche Name. Man würde davon ausgehen, es ist das gleiche Modell. Das gibt es ja auch immer wieder, dass Produkte über Jahre, Jahrzehnte einen Namen haben, aber die bleiben ja nicht gleich. Wie geht ihr damit um? Findet das dann den Test statt? Was weiß ich, der Schuh Bergfex, sage ich mal, den es vor 10 Jahren von irgendeinem Hersteller schon gab. Und jetzt gibt es immer noch den Schuh Bergfex, kommt der dann trotzdem wieder in den Test und ihr sagt, ja, hier Nachfolgemodell und wir haben mal geguckt, was hat sich geändert?
Genau, also das ist ganz normales Prozedere, wenn wir mitbekommen, dass sich ein Klassiker, dass da eine neue Variante gibt, dann möchten wir die neue Variante natürlich auch so schnell als möglich testen, was dann zum Teil auch zu unterschiedlichen Testergebnissen führt. Meistens werden die Produkte schon besser. Wir haben aber auch schon Fälle gehabt, wo wir gesagt haben, gut, dass wir den Vorgänger noch haben. Aber in der Regel ist es wirklich so, da tut sich unheimlich viel. Also wir haben jetzt gerade bei den Auenfall, wo wir so als Fazit haben, ja Wahnsinn. Also den Rucksack gibt es schon mehr oder weniger so seit mehr als 2 Jahrzehnten, aber die aktuelle Version, die ist wirklich so viel besser als der Vorgänger, dass man da vor den Produktentwicklern nur einen Hut ziehen kann.
Ja, ich denke eben auch, wenn man so einen Test aufschlägt und meinetwegen jeden Test der letzten 10 Jahre gelesen hat und denkt, jetzt testen die das Ding, das ist doch gar nicht neu, das gab es eben schon vor etlichen Jahren, dann hat es durchaus seine Berechtigung, weil die einfach eine Modellpflege gemacht haben und da Features verbessert haben, andere Materialien und so. Und dann kommt das eben auch wieder im Outdoor-Test.
Also in dem Fall ist sogar so, dass das Produkt auch noch ziemlich genau so aussieht, wie schon vor 20 Jahren genauso heißt.
Und das macht es natürlich dann schwierig, sag ich mal, für jemanden, der eher aus der, von der Laienseite kommt, ne, der fragt sich, nee, uralt, warum testen die das denn jetzt?
Ja, einmal aufziehen, man spürt einen Unterschied sofort.
Ja, also es war in dem Fall war es sogar so, dass ich mit dem Vorgängermodell nie klar kam und mich gewundert habe, warum das so oft verkauft wurde und wer damit rumläuft und diese Schmerzen erträgt. Und mit dem jetzigen ist es wirklich so, dass es mein Favorit wäre. Also das ist wirklich schwarz-weiß. Also das ist, das hat man nicht oft, muss man sagen. Das ist eher die Ausnahme. Ja, oft sind es nur kleinere Verbesserungen, aber natürlich, ja.
Ja, oft also ist ja ein Produkt auch so lange am Markt, eben weil es seine Käuferschicht hat, seine Fans hat, ne? Und wenn man das dann komplett ändert, dann vergrault man ja vielleicht jemand, der sagt, ey, das Ding war immer super, jetzt kaufe ich mir es wieder. Komme ich nicht mehr mit.
Das wäre ja doof, wenn man den Namen ändert. Ich meine, VW macht den Golf ja auch irgendwie jetzt in der 8. Generation und hätten immer noch Golf. Ja, und eben. Warum sollen das die Autohersteller nicht auch machen? Also
Und da ist ja auch, also beim Golf war es zum Beispiel auch so, dass meine Mutter von einem Modell von 92 auf ein Modell von 2014 gewechselt hat.
Und gut, das ist ein Unterschied, auch im Auto-Segment.
Also der wurde nicht mal mit Kohle befeuert. Dieser Unterschied, das war schon wirklich auch total krass, das zu spüren.
Ja gut, ja da hat sich natürlich auch viel getan. Genau. Jetzt haben wir ja im aktuellen Heft, da seid ihr ja gerade noch ganz eifrig dabei, in der 8, die wie gesagt am 12.07. am Kiosk liegt, das Best of Test. Das findet in verschiedenen Kategorien statt, Produkte aus den Kategorien Wandern, Trekking und Alpin. Welche Produkte sind denn dabei? Wie viele sind das im Schnitt? Und warum sind genau diese Produkte dabei? Ich glaube, Boris, da musst du jetzt Rede und Antwort stehen. Du verantwortest das gerade.
Mache ich gerne. Es sind insgesamt 48 Produkte dabei. Wir haben also 16 pro Kategorie. Und sind natürlich, wie der Name ja auch schon sagt, die besten Produkte, die wir im Test hatten in den letzten 12 Monaten.
Ah, das ist quasi ein Jahres-Best-of sozusagen.
Genau, richtig. Und da mussten wir natürlich schon noch checken, welche von diesen Produkten, die wir jetzt, sagen wir mal, im Extremfall eben vor 11,5 Monaten getestet haben, auch wirklich noch verfügbar sind. Das haben wir natürlich gemacht. Also es sind auch nur solche Produkte drin, die man jetzt eben auch noch Stand jetzt gut erhalten kann. Ja. Also die man auch bekommt im Laden.
Wo du eine große Hoffnung hast, dass die noch ein paar Monate verfügbar sind.
Genau. Ja. Also wir haben nicht nur bei einem Laden geschaut, sondern wir haben auch teilweise die Hersteller angerufen und gefragt, wie ist da der Lagerbestand, wie ist es abverkauft worden, und wir haben natürlich mehrere Händler gecheckt, sind die dort vorrätig, und wenn es Schuhe sind, sind die nur noch in Größe 37 verfügbar, oder gibt es da auch wirklich noch, sagen wir mal, zumindest mal 2/3 der großen Größenrange?
Ja, das ist ja gerade auch nicht ganz unwichtig, ne?
Nee.
Ist verfügbar, aber nur in 37 und 57, super.
Und in Pink Türkis.
Und in Pink Türkis, es trifft auch nicht jeden Geschmack.
Ja. Nee, also darauf kann man sich dann schon, ich hoffe mal, verlassen, dass die dann auch wirklich verfügbar sind. Und die Preise haben wir auch nochmal gecheckt, wobei sich da jetzt erstaunlicherweise gar nicht so viel getan hat. Glücklicherweise, muss man sagen.
Ah, das
würde man
gerade annehmen. Das heißt ja immer, alles wird teurer und nicht verfügbar und teurer oder beides, ne?
Klar, aber hier mal 10 Euro oder so beim Produkt, was 200 kostet, aber das ist dann auch in Ordnung.
Mhm. Gut. Also das kann man dann auch genau nachlesen, was da alles drin ist.
Und
da
sind auch alle Produkte dabei, also angefangen von der Sonnenbrille, Stirnlampe, Kleinteilen, also Stöcke, Trekkingstöcke, bis hin zu Wanderschuhen, Zelten, Schlafsäcken, Isomatten, Rucksäcke. Es ist die komplette Range. Da haben wir uns also wirklich darauf konzentriert, eben möglichst breites Produktfeld abzubilden und auch preislich möglichst breites. Also jetzt nicht nur die super teuren Teile da.
Also in jeder Kategorie für alle Aspekte, die Wandern, Trekking, Alpin eben so mit sich bringt.
Genau, richtig.
Gut. Ja, dann kann man das alles nochmal nachlesen. Dann können wir gespannt sein, was da wirklich die besten Sachen waren des letzten Jahres bis heute. Dann würde mich natürlich noch interessieren, was für Tests denn 2022 noch so bei euch anstehen? Kann man sich da auf Highlights freuen oder auf Standards verlassen?
Also wir haben parallel zu Best of Test haben wir eben unseren Tourenrucksack Test im Heft, Rucksäcke mit 35 bis 50 Liter Volumen, die man, das Legend ist so die Multisportler, die sind nur so, dass man sie auch für eine Tagestour nutzen kann, haben aber eben auch genügend Platz für eine längere Hüttentour oder einen Zelttrack am Wochenende mit leichtem Gepäck.
Also so ein bisschen die Allrounder unter den Rucksäcken.
Genau.
Damit man schon ganz gut klarkommt.
Dann in der 9er Ausgabe steht der Test von Bergstiefeln an. Da haben wir unser Leichtgewicht-Spezial auch drin.
Ah, auch mal wieder interessant.
Genau, wo es einfach darum geht, dass man halt guckt, okay, mit welcher Ausrüstung kann man sein Gepäck ordentlich abspecken. Dann kommt in Ausgabe 10 kommt unser großer Schlafsack-Test.
Okay.
Dann kommen wir wieder im Herbst 3 Lagenjacken. Also Wasser-
und atmungsaktiv. Was man einfach zu der Jahreszeit auch wirklich braucht.
Genau, und im Winter natürlich dann ganz klar wieder Down- und Kunstfaserjacken, Merino-Wäsche, Softshells. Also es bleibt spannend.
Es bleibt spannend und ihr seid immer am Puls der Zeit sozusagen und man erfährt, was für die entsprechende Jahreszeit jetzt gerade richtig gut am Markt funktioniert. Dann können wir uns darauf freuen. Dann vielen, vielen Dank für die vielen spannenden Antworten, die ihr gegeben habt. Ist ja auch schön, mal so hinter die Kulissen zu gucken und festzustellen, wie denn bei euch getestet wird. Und wir hören, sprechen uns bestimmt dieses Jahr noch ein paar Mal wieder. Vielen Dank, ihr zwei.
Danke dir.
Danke.
Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und ganz klar auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.